Willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Stell dir mal für einen kurzen Moment den ultimativen, ja, fast schon absurden Kontrast vor.
Mhm.
Also auf der einen Seite haben wir das extrem strukturierte, von uralten Ritualen geprägte Establishment der Freimaurer.
Genau.
Wir sprechen da von geheimen Handschlägen, strengen Hierarchien, Männern in Anzügen mit rituellen Schurzen.
Und auf der anderen Seite?
Die radikale, herrschaftsfreie, wilde Welt des Anarchismus.
Keine Götter, keine Meister.
Exakt. Eine Ideologie, die genau das fordert. Und was passiert jetzt, wenn man diese beiden scheinbar unvereinbaren Welten, also das Establishment und den totalen Umsturz, gedanklich einfach mal kreuzt?
Das ist eine ziemlich explosive Mischung.
Ja, total. Und das ist unsere Mission für diese neue, tiefgehende Analyse. Aber wir fassen heute nicht einfach nur einen historischen Vortrag zusammen. Das wäre zu trocken. Wir knöpfen uns etwas viel Spannenderes vor.
Wir analysieren heute nämlich das Transkript einer wirklich äußerst hitzigen Diskussionsrunde. Diese Fragerunde fand direkt im Anschluss an einen Fachvortrag statt. Der Titel war Winkelmaß und schwarze Fahne.
Ein toller Titel.
Finde ich auch. Und das Interessante an solchen Momenten nach einem Vortrag ist ja, dass die vorformulierten Manuskripte beiseite gelegt werden.
Richtig, da wird frei gesprochen.
Genau. Wir betreiben hier also eine Art intellektuelle Goldwäsche. Wir filtern das unvermeidliche, informelle Geplänkel und den Smalltalk komplett heraus. Und wir konzentrieren uns heute ausschließlich auf die sachlich relevanten intellektuellen Kernstücke.
Mhm.
Uns geht es um die historischen Anekdoten und die philosophischen Aha-Momente, die eben erst im spontanen Austausch ans Licht kamen.
Aber bevor wir uns da jetzt voll reinstürzen, noch ein ganz wichtiger Hinweis für dich, der uns jetzt zuhört. Das Quellenmaterial, das wir hier heute Schicht für Schicht abtragen, berührt hochpolitische, oft extreme Ideologien.
Absolut.
In der Diskussion fallen unweigerlich Begriffe wie Kommunismus, Faschismus, Anarchismus und später dann auch Anarchokapitalismus. Wir als Gastgeber betonen ausdrücklich, dass wir bei all diesen Themen komplett neutral bleiben.
Das ist eine ganz wichtige Grundregel.
Ja, wir ergreifen keine Seite, wir werten diese Ideologien nicht und wir machen uns die Ansichten der verschiedenen Diskutanten auf gar keinen Fall zu eigen. Unser einziges Ziel ist es, die historischen Standpunkte und die Argumente aus dem Quellenmaterial völlig wertfrei und objektiv für dich abzubilden.
Es geht in der Quelle wirklich um das Verstehen von historischen Querverbindungen, nicht um politische Positionierung im Hier und Jetzt.
Richtig.
Und diese Schnittmengen, die das Publikum in der Fragerunde da seziert, die werfen ein völlig neues Licht auf die Geschichte.
Dann lass uns direkt in die erste große Kontroverse der Diskussion reinspringen. Ein Zuhörer aus dem Publikum warf nämlich eine sehr, sehr berechtigte Frage auf.
Mhm, ich erinnere mich.
Der eigentliche Vortrag war ja gespickt mit französischen Revolutionären und russischen Anarchisten. Aber was war eigentlich in Deutschland los?
Gute Frage.
Gab es hierzulande überhaupt so etwas wie einen echten Anarchismus? Oder waren die Deutschen dafür schlichtweg zuordnungsliebend? In der Antwort des Referenten fiel da ein Begriff, der sofort hängen bleibt. Der Studierstuben-Anarchismus.
Ja, ein fantastischer Begriff. Der beschreibt die intellektuelle Landschaft Deutschlands im 18. und 19. Jahrhundert wirklich treffend.
Wie meinst du das genau?
Also, während in Frankreich oder Russland die Anarchisten sprichwörtlich und buchstäblich auf die Barrikaden gingen, fand die deutsche Anarchie oft erst einmal im Kopf statt.
Aha.
Zwischen schweren Eichenholzbücherregalen und den philosophischen Traktaten. Der Referent nennt in der Diskussion Größen der deutschen Hochkultur wie Gotthold Ephraim Lessing oder Johann Gottlieb Fichte. Beides übrigens Freimaurer.
Spannend.
Das waren halt keine Männer, die nachts Bomben warfen. Ihr Anarchismus bestand darin, den Staat philosophisch zu dekonstruieren. Sie entlarvten den Staat als ein bloßes Mittel zum Zweck.
Also als eine Art gesellschaftliche Krücke.
Ganz genau. Eine Krücke, die man mutig wegwerfen muss, sobald die Menschheit moralisch und geistig reif genug ist, sich selbst zu regieren.
Der Staat als temporäres Übel also. In diesem Zusammenhang brachte jemand aus dem Publikum eine historische Anekdote ein, bei der ich wirklich lachen musste.
Oh ja, die Godwin-Geschichte.
Ja, es ging da um Georg Forster. Forster war ebenfalls Freimaurer, ein Weltreisender, eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit. Und laut der Diskussion erwarb er ein Buch des englischen Urvaters des Anarchismus, William Godwin.
Richtig.
Und Godwin hatte Ansichten, die aus heutiger Sicht geradezu komisch wirken. Er war so extrem auf die unantastbare, reine individuelle Freiheit fixiert, dass er sogar Musikensembles oder Orchester als eine Art Verbrechen ansah.
Ja.
Warum hasst ein Philosoph Orchester?
Weil ein Orchester von den einzelnen Musikern zwingend verlangt, ihre Individualität aufzugeben. Man muss sich einem Dirigenten unterordnen und im exakten Takt der Gruppe spielen.
Leuchtet irgendwie ein, wenn man extrem denkt.
Für einen absoluten Individualisten wie Godwin war das eine völlig inakzeptable Einschränkung der persönlichen Freiheit. Jeder Mensch sollte nur nach seiner eigenen Melodie spielen, ohne sich einem fremden Taktstock zu beugen.
Das ist echt wild.
Das verdeutlicht aber sehr schön, in welch abstrakte, fast schon weltfremde gedankliche Sphären dieser frühe theoretische Anarchismus vordringen konnte.
Der deutsche Anarchismus startete also in der Bibliothek und fürchtete sich vor Symphonieorchestern. Aber die Fragerunde ließ das nicht so stehen. Blieb es in Deutschland wirklich ewig bei diesem friedlichen Philosophieren?
Nein, der Referent musste da korrigieren und die historische Linie weiterziehen. Später, insbesondere in der aufgeheizten Atmosphäre der Weimarer Republik, gab es durchaus auch in Deutschland gewaltsame Ausprägungen.
Die berühmte Propaganda der Tat.
Genau. Ein euphemistischer Begriff für politisch motivierte Attentate und Sabotage, die die Massen aufrütteln sollten. Und diese anarchistischen Gedanken flossen Jahrzehnte später natürlich auch in die außerparlamentarische Opposition der 68er-Bewegung ein.
Mhm.
Dennoch blieb im internationalen Vergleich ein entscheidender Unterschied bestehen. Dem deutschen Anarchismus fehlte lange Zeit eine echte, durchschlagende Organisationsstärke. Er war selten in der breiten Arbeiterschaft verankert.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Denn genau an diesem Punkt, der angeblichen Verbindung zwischen der durch und durch bürgerlichen Freimaurerei und den umstürzerischen Anarchisten, entzündete sich in der Diskussionsrunde massiver Gegenwind.
Das war zu erwarten.
Ein Logenmeister aus dem Publikum meldete sich zu Wort und nahm die gesamte Prämisse des Vortrags unter Beschuss. Er argumentierte extrem pragmatisch.
Was hat er gesagt?
Er meinte, die Beweislage für diese Verbindung sei hauchdünn. Von all den großen anarchistischen Namen, die gefallen waren, seien viele entweder nur Lehrlinge geblieben, hätten Logen lediglich für ihre politischen Netzwerke instrumentalisiert oder seien wahrscheinlich gar keine echten Freimaurer gewesen.
Er nannte da Fürst Pjotr Kropotkin als Beispiel?
Genau. Er nannte die These des Vortrags einfach ein bisschen arg konstruiert.
Dieser Einwand aus dem Publikum ist aus der Sicht eines Praktikers auch völlig verständlich. Ein Logenmeister schaut auf Mitgliederlisten, auf formale Aufnahmen und erreichte Grade.
Logisch.
Der Referent verteidigte seine These jedoch vehement. Und seine Argumentation zwingt uns, den Blickwinkel zu verändern. Er machte klar, dass man historische Strömungen nicht einfach erfassen kann, indem man Mitgliederausweise zählt.
Es geht nicht um Vereinsmeierei.
Exakt. Es geht hier nicht um formale Vereinszugehörigkeit. Es geht um eine tiefe ideologische Nähe, um eine signifikante Schnittmenge in der Geisteshaltung.
Um das zu veranschaulichen, brachte der Referent ein historisches Bild ins Spiel, das unglaublich kraftvoll ist. Er verwies auf die Zeit der Pariser Kommune im Jahr 1871. Ein brutaler, blutiger Aufstand.
Eine sehr dunkle Zeit.
Und der Legende nach zogen damals 6000 Freimaurer auf die Barrikaden, um die Kommunaden zu unterstützen. Und sie taten das angeblich in vollem Ornat. Steht dir mal diese Szenerie vor, zerschossene Straßen, Pulverdampf und dazwischen tausende Menschen mit ihren rituellen Schürzen und weißen Handschuhen mitten im revolutionären Straßenkampf.
Ein unglaubliches Bild.
Selbst wenn Historiker heute darüber streiten, wie viele es wirklich waren oder ob die Darstellung romantisiert ist, was symbolisiert dieses Bild für den Kerngedanken unserer Analyse?
Es symbolisiert exakt die Schnittmenge, die der Referent meint. Die Essenz dieser Verbindung liegt darin, dass beide Bewegungen, so unterschiedlich ihre Methoden auch sein mögen, am Ende dasselbe utopische Ziel anstreben. Die bedingungslose Emanzipation des Menschen.
Die Befreiung von Dogmen.
Richtig. Von unhinterfragter religiöser oder staatlicher Autorität und von Unterdrückung. Die Freimaurerei versucht das traditionell auf einem evolutionären Weg, durch innere Arbeit am Individuum. Der Anarchismus hingegen fordert den revolutionären Weg, den sofortigen Umsturz der äußeren Gesellschaftsstrukturen.
Aber das Fundament ist gleich.
Das Fundament, der freie menschliche Geist, bildet die unsichtbare Brücke zwischen der stillen Loge und der brennenden Barrikade.
Und dieser Gedenke des Befreiungskampfes führte in der Diskussion zu einem Moment, der die Perspektive noch einmal komplett drehte. Eine Zuhörerin namens Elisa schaltete sich ein.
Das war ein sehr starker Moment in dem Transkript.
Sie brachte den spanischen Kontext in die Debatte. Und plötzlich bekam diese ganze trockene Theorie ein sehr menschliches, fast tragisches Gesicht. Elisa erklärte, dass der Anarchismus in Spanien etwas völlig anderes war als dieses Klischee vom chaosstiftenden Bombenwerfer, das wir auf dem Kopf haben.
Wie hat sie es beschrieben?
Sie beschrieben ihn als eine tief verankerte gesellschaftliche Haltung, als eine aufklärerische, neugierige Lebenseinstellung. Sie zog dabei einen extrem scharfen Kontrast zu den Kommunisten der damaligen Zeit, die in Spanien bereits strikt nach Moskauer Vorbild autoritär durchstrukturiert waren.
Elisas Perspektivenwechsel ist von unschätzbarem Wert für die Debatte. Sie lenkt den Fokus auf den spanischen Bürgerkrieg und die Zweite Republik.
Wir müssen hier vielleicht kurz ausholen für den Kontext.
Gerne. In Spanien war der sogenannte Anarcho-Syndikalismus eine massive Massenbewegung. Millionen von Arbeitern waren darin organisiert. Das ist die Idee, dass radikale Gewerkschaften anstelle von politischen Parteien die Gesellschaft neu ordnen sollen.
Und da gab es noch ein historisches Detail.
Ja, Elisa hob ein Detail hervor, das oft übersehen wird: die Rolle der Frauen. Konkret der Gruppe Mujeres Libres, der freien Frauen des spanischen Anarchismus.
Was genau machte diese Mujeres Libres so besonders im Vergleich zu den anderen Gruppen der Zeit?
Sie erkannten, dass die Befreiung der Arbeiterklasse wertlos ist, wenn nicht gleichzeitig das Patriarchat gestürzt wird. Diese Frauen kämpften an zwei Fronten: gegen den faschistischen Staat und gegen die traditionellen Rollenbilder in den eigenen Reihen.
Wahnsinn.
Sie organisierten Alphabetisierungskampagnen, forderten Geburtenkontrolle und absolute Gleichberechtigung. Sie waren in ihren radikalen Gedanken über Gesellschaft und Freiheit den meisten Männern meilenweit voraus. Auch den Freimaurern, die damals noch streng patriarchal organisiert waren.
Das klingt nach einer unfassbar progressiven Bewegung. Aber in der Diskussion kam dann eine Frage auf, die genau diesen Optimismus zerschlug.
Ja, die Frage nach dem Bruch.
Genau. Wenn es diese ideologische Nähe zwischen dem Streben nach Freiheit in den Logen und bei den Anarchisten gab, warum kam es in Spanien dann zu einem so bitteren Bruch? Die anarchistische Gewerkschaft, die CNT, duldete während des Bürgerkrieges plötzlich keine Freimaurer mehr in ihren Reihen. Warum diese Feindschaft?
Parallel mit der realen, blutigen Politik. Der Referent lieferte den entscheidenden historischen Kontext. In den turbulenten Jahren vor dem offenen Bürgerkrieg bekleideten mehrere hochgradige Freimaurer wichtige Ministerposten in der spanischen Regierung.
Okay.
Als es dann zu massiven Streiks und Aufständen der anarchistischen Arbeiter kamen, waren es genau diese Regierungsvertreter, die den Befehl zur brutalen militärischen Unterdrückung gaben.
Das heißt, Freimaurer haben auf Anarchisten schießen lassen.
Genauso wurde es von der Basis wahrgenommen. Für die anarchistischen Arbeiter war das ein unerträglicher, traumatischer Verrat. Das Argument der CNT war simpel und logisch.
Wie lautete das?
Sie sagten: Wie können wir mit Männern in einer Loge die universelle Brüderlichkeit zelebrieren, wenn dieselben Männer am nächsten Tag Regierungsdokumente unterschreiben, die unsere Leute ins Gefängnis werfen oder erschießen lassen?
Das ist verständlich.
Dieser moralische Widerspruch war in der harten Realität des Klassenkampfes unauflösbar und führte zum totalen Bruch.
Heftig. Und als wäre die Geschichte Spaniens in dieser Zeit nicht schon kompliziert genug, warf Elisa noch eine historische Pointe in den Raum. Es geht um den faschistischen Diktator Francisco Franco, der den Bürgerkrieg am Ende gewann.
Eine dunkle Figur.
Er verfolgte die Freimaurerei nach seinem Sieg mit unglaublicher Brutalität, ließ Logen schließen und Mitglieder inhaftieren oder ermorden. Er machte sie in seinen Reden für fast alles Übel in Spanien verantwortlich. Aber da gab es ein Geheimnis in Francos Vergangenheit, oder?
Die Ironie der Geschichte in ihrer reinsten Form. Lange bevor er sich zum faschistischen Diktator aufschwang, in seiner Zeit als junger Militär, hatte Francisco Franco tatsächlich selbst versucht, Mitglied in einer Freimaurerloge zu werden. Er bewarb sich offiziell um die Aufnahme.
Und die Loge?
Die lehnte ihn ab.
Er wurde wegen seiner Persönlichkeit abgelehnt und rächt sich später als Diktator an der gesamten Organisation. Das klingt wie das Drehbuch für einen schlechten Film.
Ist aber historisch belegt.
Ja. Er hat diese persönliche Kränkung ja offenbar nie überwunden. In der Diskussion wurde erwähnt, dass er später sogar ein Anti-Freimaurer-Buch schrieb, das er unter dem Pseudonym Jakin Bu veröffentlichte.
Das illustriert auf erschreckende Weise, wie gekränkte Eitelkeiten manchmal den Lauf der Weltgeschichte oder zumindest das Ausmaß brutaler Repressionen befeuern können.
Absolut.
Das Fazit dieser langen spanischen Exkursion innerhalb der Fragerunde ist extrem bitter. Der spanische Anarchismus wurde letztlich zwischen zwei gnadenlosen, totalitären Fronten zermalmt. Auf der einen Seite die von der Sowjetunion gestützten Kommunisten, denen die Anarchisten schlicht zu unkontrollierbar waren. Und auf der anderen Seite die Faschisten unter Franco.
Von diesem blutigen historischen Tiefpunkt in Spanien schlug die Diskussion dann einen bemerkenswerten Bogen zurück zur Theorie. Und zwar direkt in unsere heutige Zeit. Ein Zuhörer lenkte den Blick auf Max Stirner.
Den deutschen Philosophen.
Genau, ein deutscher Philosoph des 19. Jahrhunderts. Was genau machte seine Philosophie so gefährlich für die klassische Idee des Anarchismus? Wir sprechen hier ja oft von Egoismus.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist die Kernfrage, die sich aus Stirners Werk ableitet. Was passiert eigentlich, wenn man den Anarchismus seiner wichtigsten moralischen Zutat beraubt?
Welche Zutat ist das?
Die Solidarität. Der klassische Anarchismus, wie ihn Denker wie Kropotkin formulierten, basiert auf einem extrem optimistischen Menschenbild. Er geht davon aus, dass der Mensch von Natur aus gut, kooperativ und vor allem solidarisch ist. Das Konzept der gegenseitigen Hilfe ist der entscheidende Anker.
Damit nicht alles zusammenbricht.
Genau. Dieser Anker verhindert, dass die absolute Freiheit einfach im völligen Chaos endet. Die Theorie besagt, wenn wir den zwingenden Apparat des Staates abbauen, organisieren sich die Menschen freiwillig in Gemeinschaften und stützen einander.
Okay, das ist die Utopie, die Solidarität. Aber was passiert, wenn wir Stirners radikalen Egoismus anwenden? Wenn wir diese Solidarität einfach aus der Gleichung streichen und nur der nackte, ungebundene Individualismus übrig bleibt?
Dann kollabiert die Utopie. Wenn man die Solidarität entfernt, verkommt die grenzenlose Freiheit rasant zu reinem Sozialdarwinismus. Es gilt nur noch das Recht des Stärkeren.
Das klingt gefährlich.
Ist es auch. Der Abbau des Staates dient dann nicht mehr dazu, die Unterdrückten zu befreien. Im Gegenteil. Er gibt den ohnehin Mächtigen und Reichen den unregulierten Raum, die Schwächeren ohne jegliche staatliche Schutzmechanismen hemmungslos auszubeuten. Stirner lehnte jede übergeordnete Idee ab. Keinen Staat, keine Religion, nicht einmal universelle Menschenrechte, nur das Ich.
Das bringt uns zu dem Punkt, der für uns heute hochrelevant ist. Die Diskutenten stellten fest, dass genau diese entkernte Form des Anarchismus, diese Freiheit ohne Solidarität, heute unter einem neuen Namen floriert. Anarchokapitalismus.
Ein sehr präsentes Phänomen.
Und wo finden wir den am ehesten? Bei den radikalen Tech-Eliten im Silicon Valley. In der Debatte fiel der Name des Milliardärs Peter Thiel. Es ist die Philosophie des absoluten Jeder gegen jeden, wo der freie Markt als einzige unantastbare Autorität gilt.
Richtig.
Ein anderer Zuhörer zog den Vergleich zur Deal-Mentalität eines Donald Trump. Alles ist verhandelbar. Keine übergeordneten ethischen oder staatlichen Regeln sollen den starken Dealmacher einschränken. Es ist schon verrückt. Wir beobachten hier die Mutation einer ursprünglich linken, emanzipatorischen Ideologie in eine hyperkapitalistische rechte Praxis.
Eine sehr treffende Gegenüberstellung in der Fragerunde. Um diesen komplexen Bogen am Ende der Diskussion wieder zurück nach Deutschland zu spannen, wurde noch ein Blick auf moderne anarcho-syndikalistische Gruppen geworfen, wie etwa die heutige FAU, die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion.
Wir blicken solche modernen Gruppen heute auf die Freimaurerei.
Es ist ein zutiefst ambivalentes Verhältnis. Einerseits betrachten sie Institutionen wie Logen aus einer traditionellen Klassenperspektive, oft noch als Schmieröl des Kapitalismus.
Das ist ein starker Begriff.
Ja. Also als exklusive Zirkel, in denen die bürgerliche Wirtschaftselite hinter verschlossenen Türen ihre Geschäfte macht und den Klassenkampf durch elitäre Verbrüderung weichspült. Andererseits lesen und schätzen gerade diese Gruppen die Schriften früher deutscher Logenmitglieder wie Fichte oder Lessing als brillante Verfechter der individuellen geistigen Freiheit.
Sie schätzen die historische Philosophie, lehnen aber die reale, heutige Institution kritisch ab.
Ein ständiges Spannungsfeld zwischen der reinen Theorie und der komplizierten Praxis. Wir nähern uns jetzt dem Ende der Diskussion und damit auch unserer Analyse. Ganz zum Schluss der Fragerunde teilt der Referent noch seine brillanteste Erkenntnis, die er aus all seinen historischen Recherchen gezogen hat. Eine Erkenntnis, die mich wirklich innehalten ließ.
Der Referent entzaubert da einen großen Mythos. Er stellt klar, dass die Freimaurerei überhaupt keine universellen, fertigen Rezepte hat, um die Welt zu retten. Er warnte davor, die komplexen Probleme der Weltkrisen einfach mit freimaurerischen Rezepten bewerfen zu wollen, in der naiven Hoffnung, dass sie sich dann in Wohlgefallen auflösen.
Keine Allheilmittel also?
Nein, eine Loge ist keine politische Denkfabrik, die fertige Lösungen für globale, ökonomische oder soziale Krisen am Fließband produziert.
Wenn sie aber keine Lösungen produziert, was ist dann ihre eigentliche historische Kraft? Warum haben wir uns jetzt fast 20 Minuten damit beschäftigt?
Die Antwort aus der Diskussion ist wirklich faszinierend.
Ja, die Stärke solcher Logen liegt einzig und allein darin, einen geschützten Raum zu bieten. Sie stellen eine formale, verlässliche Struktur zur Verfügung, in der Menschen physisch zusammenkommen können. Und zwar Menschen aus unterschiedlichsten Schichten, die sich draußen auf der Straße vielleicht als politische Erzfeinde gegenüberstehen würden.
Ein neutraler Boden.
Ganz genau. Eine Loge bietet einen Raum, der frei von tagespolitischen Dogmen ist. Wenn in diesem geschützten Raum die intellektuellen Funken sprühen, wenn dort im vertraulichen Dialog große soziale Ideen oder Visionen von Freiheit entstehen, wie sie teilweise in den frühen Anarchismus eingeflossen sind, dann passiert das nur, weil dieser spezifische Raum den echten Dialog überhaupt erst ermöglicht hat. Die Institution ist nur der Bilderrahmen, das Gemälde müssen die Menschen selbst malen.
Die Institution als reine Infrastruktur für den freien Gedanken in extrem polarisierten, gefährlichen Zeiten, in denen ein falsches Wort auf der Straße tödlich sein konnte, war das bloße Bereitstellen eines solchen geschützten Raumes bereits ein zutiefst subversiver, revolutionärer Akt. Die Loge zwang Menschen zum Zuhören, wo draußen nur noch geschrien wurde.
Und das bringt uns zu dem Schlussgedanken, den wir dir heute mit auf den Weg geben wollen. Wenn der wahre historische Wert dieser alten Geheimgesellschaften darin bestand, in politisch explosiven Zeiten einen geschützten, klassenübergreifenden Raum für radikal offene und ehrliche Dialoge zu bieten,
dann müssen wir uns unweigerlich fragen, wo wir diesen unverzichtbaren Raum heute eigentlich noch finden. In einer Zeit, die von digitaler Polarisierung geprägt ist. Die Architektur unserer heutigen Kommunikation baut auf Algorithmen auf, die auf maximale Empörung optimiert sind.
Das stimmt.
Sie schaffen keine geschützten Räume für den Austausch mit Andersdenkenden, sondern Filterblasen, die uns nur das Echo unserer eigenen Meinung zurückwerfen.
Genau das ist die Frage, die du für dich selbst beantworten musst. Welche moderne Institution oder welche Plattform erfüllt heute noch diese absolut lebenswichtige Funktion des geschützten Dialogs für uns? Gibt es diesen Raum überhaupt noch? Oder haben die Algorithmen und die unerbittliche Empörungsmaschinerie der sozialen Medien diesen unsichtbaren Tempel des Dialogs für uns längst endgültig abgerissen? Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Wir danken dir fürs Zuhören bei diesem Deep Dive. Bleib neugierig, hinterfrage die Strukturen um dich herum und bis zum nächsten Mal.